NDR Info. Themenabend.
Tja, willkommen zum Themenabend. Ich bin Andreas Kuhn und wir müssen reden über die aktuellen Irritationen zwischen der türkischen und der deutschen Regierung. Jetzt zunächst mal im Forum bis 21 Uhr mit unseren Gästen und anschließend in der Redezeit ab 21.05 Uhr dann mit Ihnen. Und dafür können Sie jetzt schon anrufen, kostenlos über die 08000 441777. 08000 441777, heute der Themenabend mit dem Forum und der Redezeit zum Thema zerrüttetes Verhältnis. Wie soll die Bundesregierung dem türkischen Präsidenten Erdogan begegnen? In der Vorbereitung auf die heutige Diskussion, da musste ich feststellen, die politischen Probleme mit der Türkei sind ja Dauerthema bei uns seit einigen Monaten. Erst vor ein paar Tagen, vor ein paar Monaten, hatten wir gefragt, wie kann man Erdogan eigentlich gut finden vom schwierigen Dialog zwischen den Kulturen? Und ich kann mich erinnern, dass unsere Gäste und auch einige unserer Hörerinnen und Hörer damals durchaus Verständnis hatten für viele Enttäuschungen und den daraus resultierenden Aussagen und Handlungen auf türkischer Seite. Dieses Verständnis scheint geschwunden oder schwindet zumindest zunehmend, denn heute wird öffentlich ja nur noch geholzt zwischen der türkischen Spitze und dem, unserem Außenminister Sigmar Gabriel zum Beispiel. Seine klaren Worte der vergangenen Tage machten nicht nur Staatspräsident Erdogan richtig sauer. Heute deutete Gabriel an, dass es offensichtlich persönliche Drohungen gegen seine Frau mittlerweile gab. Was immer da geschehen ist, was immer gesagt wurde, irgendwie dreht sich eine Eskalationsspirale. Wie kriegen wir die wieder runter? Wie soll die Bundesregierung dem türkischen Präsidenten begegnen? Das wollen wir heute diskutieren am Themenabend. Zunächst mal mit unseren Gästen und ab 21.05 Uhr dann eben auch mit Ihnen. Hier ist nochmal die kostenlose Telefonnummer, die 08000 441777. Was glauben Sie, wie soll sich die deutsche Regierung gegenüber dem Staatspräsidenten der Türkei, gegenüber Recep Erdogan positionieren? Christian Buttgereit ist unser ARD-Hörfunkkorrespondent in Istanbul. Schönen guten Abend, Herr Buttgereit.
Ja, schönen guten Abend, Herr Kuhn.
Nun ist es ja so, dass heute irgendwelche Gespräche stattfinden sollen. Es sollte auch ein Haftprüfungstermin stattfinden für die Journalistin Meşale Tolu. Können Sie sagen, dass da vielleicht heute so ein paar Zeichen der Entspannung entstanden sind?
Nein, die sind nicht entstanden. Das liegt aber daran, dass dieser Haftprüfungstermin zwar stattgefunden hat, aber noch keine Entscheidung gefällt wurde. Die Anwältin von Meşale Tolu war ja bei den zuständigen Richtern, aber die haben aus Zeitgründen dann heute noch nicht entschieden, sondern werden das morgen tun. Und der deutsche Botschafter Martin Erdmann war bei Deniz Yücel, dem inhaftierten Weltkorrespondenten, im Gefängnis zu Besuch. Da haben wir noch kein Ergebnis, aber auch da ist nicht mit einer vorzeitigen Freilassung zu rechnen.
Haben Sie denn das Gefühl aus Ihrer persönlichen Beobachtung direkt vor Ort, dass die Menschen in der Türkei hinter ihrem Staatspräsidenten stehen? Es gab ja dieses Referendum, da gab es ja nur eine knappe Mehrheit für Erdogan. Gibt es mittlerweile möglicherweise eine größere Solidarisierung wieder?
Mit Erdogan? Nein, das eigentlich nicht. Die Türkei ist ein gespaltenes Land, das hat dieses Referendum gezeigt. Es steht etwa 50-50 und Erdogan weiß, dass seine Macht letztendlich auch nicht unendlich ist, dass er auch darum kämpfen muss. Das tut er mit allen Mitteln, wie wir das hören, im In- und Ausland. Und es gibt viele Türken, die mit Erdogan genauso auf Kriegsfuß stehen, wie man das auch in Deutschland im Moment beobachten kann. Und diese Gesellschaft ist eben pro Erdogan oder gegen Erdogan. Dazwischen gibt es nicht viel.
Attila Karabörklü, Vorsitzender der türkischen Gemeinden in Deutschland. Schönen guten Abend, Herr Karabörklü.
Guten Abend, Herr Kund.
Aus Ihrer Sicht von Deutschland aus auf Ihr Heimatland, auf die Türkei geblickt, Recep Erdogan, wie steht dieser Präsident zurzeit in seinem eigenen Volk, in seinem eigenen Land eigentlich da? Und diese Kraftmeiereien, die da ausgetauscht werden zwischen ihm und der deutschen Regierung in erster Linie jetzt ja zurzeit mit Sigmar Gabriel, ist das etwas, wo Sie sagen, das muss er machen oder stört Sie das auch eher?
Ja, der Herr Erdogan hat ja bei den letzten Referendumswahlen, haben wir auch gesehen, dass in zumindest Ballungsgebieten, in Großstädten, wo Industrie sehr stark ist, Tourismus sehr stark ist, da hat natürlich die AKP mehrheitlich auch sehr viele Stimmen verloren. Das heißt, die, wie Herr Buttgereit auch sozusagen kurz zusammengefasst hat, denke ich, der Trend für die Unterstützung der Erdogan, der schwindet langsam insgesamt in der Bevölkerung. Das haben wir auch anhand der letzten Wahlen gesehen. Darüber hinaus natürlich ist auch zu beobachten, dass dieser wirtschaftliche Aufschwung momentan auch langsam Bach runtergeht. Ich war ja bis vor 2 Wochen in der Türkei, habe das auch mit Menschen, die Hotels haben und Restaurants haben, in der Ägäis, habe ich auch mit denen gesprochen. Also da ist natürlich mindestens die Hälfte der Touristen aus EU ist zurückgegangen. Das ist ein Anzeichen natürlich, dass die wirtschaftliche Situation auch schwieriger wird.
Und haben Sie denn das Gefühl, dass die Menschen sich mittlerweile von ihm doch deutlich abwenden, weil sie sagen, seine Politik ist eigentlich eine Politik, die uns zuwiderläuft oder sozusagen auch gegen unsere Interessen geht, denn wir wollen ja wirtschaftlich stark sein, wir wollen uns ja der EU öffnen. Haben Sie das Gefühl, dass da diese Mehrheit, die noch beim Referendum ja knapp hinter ihm gestanden hat, dass die mittlerweile in eine Minderheit abgedriftet ist?
Ja, ich glaube schon. Das Problem ist ja die natürlich Opposition, die Alternative. Was ist denn bei den Menschen, was könnte die Alternative sein an sich? Also das wird natürlich sehr viel diskutiert und überlegt. Wir haben ja auch CHP sozusagen als größte Oppositionspartei, hat bei den letzten Wahlen knapp 27% bekommen. Über diese 27%-Hürde ist auch, ich habe gestern, heute Morgen einen Bericht gelesen, um die Wahlbeteiligung und Wahlstimmung in der türkischen Gesellschaft. Da zeigt auch sich auch natürlich, dass die CHP nicht über 25-27% kommt, weil die Klassen, die Gesellschaftsgruppen, die werden von CHP nicht angesprochen. Das ist ein großes Problem. Aber es bewegt sich natürlich in der Türkei auch was. Da wird jetzt eine neue eventuell Partei jetzt gegründet demnächst. Und da ist auch natürlich viel Hoffnung auch dabei.
Udo Steinbach ist Orientalist und Türkei-Experte. Guten Abend, Herr Steinbach.
Schönen guten Abend.
Wenn Sie die Situation aus langjähriger Erfahrung so betrachten, haben Sie das Gefühl, dass Erdogan sein Volk verloren geht und will er möglicherweise die deutschen Aktionen, die jetzt laufen, deutlichere Sprache und natürlich hier an der einen oder anderen Stelle auch schon so ein klein bisschen was von Sanktionspolitik, dass das Wirkung zeigt?
Also ich glaube nicht, dass die deutsche Reaktion so zu begrüßen sie ist, wirklich Einfluss auf Erdogan hat. Er schaut nicht auf Deutschland, er schaut auf seine eigene Gesellschaft und er schaut natürlich auf seine eigene Zukunft. Und die Befürchtung, dass die Dinge eben doch in die Richtung gehen könnten, die auch gerade von den Vorrednern angedeutet worden ist, die scheint ihn dann eben auch zu leiten, wenn es um Deutschland geht. Die Anschuldigungen werden immer wilder, immer wüster, immer ungerechtfertigter. Damit hofft er, Leute zu mobilisieren und vor allen Dingen bei der Stange zu halten. Aber im Großen und Ganzen besteht tatsächlich die Gefahr, dass er verliert. Es stehen eine ganze Reihe von wichtigen Entscheidungen an. Auf eine ist hingewiesen worden, wir werden das vielleicht noch erörtern. Mhm. Es wird eine neue Partei gegründet auf dem rechten Flügel. Dann steht an eine doch tiefgreifende Säuberung der AKP. Herr Erdogan hat die Abgeordneten aufgefordert, wenn sie müde seien, ihr Amt niederzulegen, die Partei zu verlassen. Einige haben das schon getan. Wo werden die Leute hingehen? Und dann haben wir eben die Perspektive Wahlen im Jahre 2019. Die hat er nach Lage der Dinge noch nicht gewonnen.
Ist er also sozusagen ein Rufer im dunklen Wald?
Ja, noch ist er nicht ein einsamer Rufer. Mhm. Noch hat er viele hinter sich, aber der Wald ist nicht lichter geworden und das spürt er eben auch und von daher eben auch die Argumentation, die ich gerade beschrieben habe.
Christian Buttgereit, wenn Sie das Verhältnis Deutschland-Türkei zurzeit mal betrachten, man hat ja das Gefühl, das ist auf einen absoluten Tiefpunkt angekommen. Wenn ich aber höre, was Herr Karabörklu gerade gesagt hat, die Menschen untereinander verstehen sich ja offensichtlich noch ganz gut. Also gibt es immer noch in der türkischen Bevölkerung aus Ihrer Beobachtung eine Menge Menschen, die sagen, ja, wir wollen mit Deutschland Gemeinsamkeiten entwickeln, wir wollen ja auch die Menschen hier im Urlaub beherbergen, das tun sie auch. Aus eigener Erfahrung kann man das bestätigen, dass immer noch große Freundlichkeiten herrschen in den Hotels. Gibt es da also sozusagen auf einer niedrigeren Ebene ein Auge-zu-Auge-Verhältnis?
Das gibt es durchaus noch. Das ist allerdings etwas beschädigt worden. Aber wir erleben das natürlich auch täglich hier, wenn wir mit türkischen Leuten hier zu tun haben, dass sie uns schon darauf auch ansprechen, dass das Verhältnis zwischen der Türkei und Deutschland sehr gespannt ist. Aber da kommt im nächsten Satz dann auch schon die Einschränkung. Naja, das sind die Politiker. Wir als Völker verstehen uns ja gut. Also da wird immer wieder Bezug genommen auf eine jahrzehntelange Partnerschaft, auf eine fast jahrhundertelange Freundschaft. Das haben die meisten Menschen nicht vergessen, aber es gibt auch eine große Enttäuschung über Deutschland bzw. über Europa und das ist dann natürlich eher das Erdogan-Lager, was dann auch darauf anspringt, eben dass Europa die Türkei hat hängen lassen bei den EU-Beitrittsverhandlungen, dass Deutschland da auch nicht gerade die Führungsrolle gespielt hat, was die Annäherung der Türkei an Europa anbelangt. Und wir erfahren natürlich auch, dass diese Propaganda, die vom Staat betrieben wird, in den ja doch überwiegend inzwischen vom Staat kontrollierten Medien, ihre Wirkung nicht verfehlt. Also dieser Vorwurf, der ja seit einigen Monaten kolportiert wird, dass Deutschland Terroristen schütze und beherberge, das ist bei den Leuten angekommen. Auch bei Menschen, die man erstmal als relativ offen und säkular einschätzen würde, die sagen aber, ihr beherbergt doch PKK-Terroristen oder ihr geht gegen die nicht vor. Also diese erdoganische Gehirnwäsche, die teils in den Medien stattfindet, die zeigt ihre Wirkung.
Und wie reagieren die Menschen jetzt auf die deutlichen Aussagen aus der deutschen Regierung? Also Sigmar Gabriel hat ja Erdogan sehr deutlich kritisiert und heute gab es eine Aussage von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. Ja, den gibt es noch. Herr Erdogan benutzt die Sprache eines Wirtshausschlägers, hat er gesagt. Schafft das jetzt eher Solidarisierung auf Seiten der türkischen Bevölkerung mit ihrem Staatspräsidenten oder sagen die, ja stimmt, der hat recht?
Also ich frage mich ja, was Herr Erdogan im Wirtshaus denn so trinkt. Das kann ja eigentlich nur Ayran oder Tee sein. Aber ich weiß nicht, was Herr Schulz da in Erfahrung gebracht hat. Also dieser Konflikt zwischen Deutschland und der Türkei, ja, das greift natürlich auch einen sehr hohen Wert an. Und der heißt hier Ehre und Stolz. Und da muss man sehen, wenn es gegen die Türkei geht und gegen den Präsidenten, dann stellen sich manchmal auch Leute hinter Erdogan, die ihm eigentlich politisch gar nicht so grün sind. Aber wenn sie das Gefühl haben, nicht Erdogan, persönlich, sondern die Türkei wird angegriffen, dann versammelt man sich relativ schnell hinter dem Präsidenten. Und ich denke, das ist auch ein Stück des Kalküls von Erdogan, dass er eben die Menschen tatsächlich auch gegen Deutschland und Europa ein Stück weit aufbringen will, weil sie sich dann eben auch gedemütigt fühlen. Das haben wir zum Beispiel gesehen bei dem Auftrittsverbot für Erdogan im Zuge des G20-Gipfels, als er nicht zu seinem Volk sprechen durfte. Das fanden selbst Oppositionspolitiker nicht gut.
Attila Karabörklü, ist es dann so, dass die deutsche Reaktion, die jetzt ja etwas heftiger ausfällt, im Grunde genau die falsche ist, weil man dann eben diesen Solidarisierungseffekt hat in einer eigentlich gespaltenen Bevölkerung?
Ja, zum Teil ja. Da muss man natürlich gut in den letzten in den letzten Tagen hat auch der Außenminister auch deutlich gemacht, aber auch er hat auch deutlich gemacht, auch wenn er gesprochen hat an die türkische Bevölkerung hier auch in Deutschland. Also er hat schon sozusagen differenziert gesprochen. Das ist schon sehr wichtig und das ist auch zum Teil auch angekommen. Aber wie Herr Buttekreit hat auch gesagt hat, ist wichtig, dass man sozusagen nicht die Türkei als Land und nicht die türkische Bevölkerung sozusagen als Front vor sich nimmt. Das wäre dann sehr fatal. Das würde dann Erdogan unterstützen auf jeden Fall. Da muss man ganz klar differenzieren. Und die Politik von Erdogan ist ja kritikbedürftig auf jeden Fall. Aber andererseits, denke ich, muss man auch der türkischen Bevölkerung eine Perspektive anbieten. Das ist auch eben auch angesprochen worden. Der Erdogan spricht ja in die Kollektivgedächtnis der türkischen Bevölkerung, wenn es um EU-Beitritt sich handelt, wenn es um natürlich Terrorbekämpfung sich handelt, sprich PKK oder Gülen-Bewegung. Auch der BND-Präsident, was er vor 3 Monaten auch gesagt hat über Gülen-Bewegung, das ist auch sehr, sehr kritisch angekommen in der türkischen Gesellschaft, dass die Gülen-Bewegung eine Bewegung, demokratische Bewegung sei, die eine laizistische oder säkulare Gesellschaftsordnung unterstütze. Aber wir wissen, das ist nicht der Fall. Also das heißt, da muss auch natürlich aus der deutschen Seite her eine sensible Vorgehen auf die Tagesordnung gebracht werden.
Aber können Sie denn verstehen, wenn deutsche Regierungsmitglieder mittlerweile sagen, also was uns Recep Erdogan da in den letzten Monaten alles in den Kopf geknallt hat, das können wir uns nicht auf Dauer gefallen lassen. Wir haben ja auch einen Stolz in Deutschland und wir müssen auch sehen, dass unsere Rechtsnormen zum Beispiel vertreten werden und wir können es nicht dulden, dass unsere Staatsmitglieder, unsere Staatsbürger möglicherweise aus völlig ungerechtfertigten Gründen einfach mal in Haft genommen werden und dann da auch versauern lassen. Also können Sie verstehen, dass die Regierung in Deutschland mittlerweile auch viel härtere Sprache findet als noch vor ein paar Monaten?
Das ist verständlich, das ist auch zum Teil akzeptabel. Also ich denke auch bei der türkischen Community, auch hier in Deutschland, aber auch in der Türkei, bis vor zwei Wochen war ich ja dort, habe ich auch natürlich auch sozusagen von Menschen auch in diese Richtung auch Statements bekommen, die gesagt haben, natürlich muss man da was machen, natürlich muss man da auch vorgehen, also auch manchmal auch hart vorgehen. Aber wie ich vorhin gesagt habe, ist wichtig, dass man diese Differenzierung macht zwischen Erdogan und der Türkei und der türkischen Gesellschaft. Und wenn man das sauber trennt, denke ich, wird das einen Erfolg haben.
Udo Steinbach als Türkei-Experte, wie könnte dann ein Angebot von Deutschland oder von der EU zurzeit aussehen? Das muss ja über den Staatspräsidenten laufen und mit dem will man ja offensichtlich zurzeit und kann man ja offensichtlich zurzeit auch nicht normal reden. Ist das überhaupt realistisch, dass zurzeit noch irgendwelche wirklich sinnerfüllten Gespräche mit der türkischen Regierung laufen in Bezug auf Gemeinsamkeiten in der EU? Es soll ja möglicherweise sogar die Todesstrafe in der Türkei wieder eingeführt werden und das ist ja ein absoluter Widerspruch zu dem, was die EU für sich in Anspruch nimmt. Also ist da zurzeit eine Sackgasse erreicht, wo wir nicht mehr wissen, wie kommen wir raus?
Was den Präsidenten betrifft, ist eine Sackgasse erreicht. Es ist völlig illusorisch zu glauben, dass man über Erdogan die Türkei zum Besseren, also zum Demokratischen hin wieder verändern kann. Er hat seine Agenda, er hat rote Linien überschritten, die Korruption ist weit verbreitet in seiner engsten Umgebung. Er kann nicht mehr zurück. Er wird vermutlich Schritte unternehmen, um die Schraube anzuziehen weiter, auch die Schraube der Autokratie. Es steht im Raum und es wird in der Türkei befürchtet, auch der Vorsitzende der CHP äußert sich schon entsprechend, dass möglicherweise auch gegen den CHP-Vorsitzenden Vorwürfe erhoben werden könnten. Auf diese Weise würde die wichtigste Oppositionspartei ausgeschaltet werden. Also ich glaube, diese Illusion sollten wir uns auch abschminken und von daher sollte auch die Europäische Union endlich sagen, nein, so hier geht es im Augenblick nicht weiter. Wir legen die Verhandlungen auf Eis, da passiert nichts mehr. Jeder Versuch, mit ihm zu reden, das ist illusorisch. Also um das noch zu ergänzen, das ist die eine Seite. Der Wandel in der Türkei, wenn er denn kommen sollte zum Besseren, wird nicht über Herrn Erdogan kommen, sondern wird über die türkische Gesellschaft kommen. Und jede Politik, die den Wandel möchte, die Türkei wieder näher heranführen möchte an Menschenrechte, Bürgerrechte, an die Europäische Union, kann nicht bei Erdogan ansetzen, sondern muss bei anderen Kräften in der Gesellschaft und in der Politik beginnen.
Aber wenn sich die EU, wenn sich Deutschland jetzt noch weiter abwendet und dieser Solidarisierungseffekt eintritt mit der Bevölkerung, die möglicherweise zurzeit an der einen oder anderen Stelle ihrem Staatspräsidenten gegenüber durchaus kritisch eingestellt ist, dann ist das doch der falsche Weg zurzeit zu sagen, wir brechen alles ab, wir brechen sozusagen alle Brücken erstmal ab und dann seht mal zu, wie ihr mit eurem Staatspräsidenten alleine klarkommt.
Also noch einmal, es geht nicht ums Abbrechen, es geht darum, die Beziehungen realistisch zu bewerten, das habe ich gerade zu tun versucht, und auf Eis zu legen, mit der Perspektive, dass das weitergeht. Die Beziehungen werden nicht abgebrochen, die ganze Sache ist nicht beendet, aber sie wird unter anderen Bedingungen wieder aufgenommen werden können. Die Frage ist also, wie schafft man die anderen Bedingungen, die so sind, dass man tatsächlich an dem Annäherungsprozess zwischen der Türkei und der Europäischen Union weiterarbeiten kann. Und da sage ich, das ist der politische Raum jenseits von Erdogan und das ist der Raum der Gesellschaft. Und da haben wir sehr wirkungsvolle, sehr eindrucksvolle Entwicklungen erlebt in den letzten Monaten. Denken wir an den wirklich tollen Marsch von Ankara nach Istanbul, den der CHP-Vorsitzende Kılıçdaroğlu gegangen ist. Solche Dinge, die Gesellschaft mobilisieren, das halte ich für das Wirkungsvollste.
Wie konnte es denn aus Ihrer Sicht überhaupt so weit kommen, dass Erdogan, der ja 2003 so ein Stück weit als proeuropäischer Reformer angetreten ist, der dann auch die Macht des Militärs beschnitten hat, die Wirtschaft modernisiert hat, wie konnte das passieren, dass der sozusagen sich wieder rückwärts gewandt hat?
Das ist eine lange Geschichte mit vielen Unbekannten.
Können Sie uns die kurz zusammenfassen?
Ja, ich wollte gerade das eine kurz zusammenfassen und sagen, man kann behaupten oder annehmen, dass er von vornherein sozusagen auf dem autokratischen Trip war und die EU und die Demokratie nur als Vehikel benutzt hat. Aber ich denke einmal, das greift zu kurz. Ganz wichtig ist diese Allianz mit der Gülen-Bewegung, die man nach 2003 bis 2012, 2013 eingegangen ist. Hier ist im Jahre spätestens im Dezember 2013 der Augenblick gekommen, wo die Machtfrage gestellt wird. Du oder ich, Gülen oder Erdogan? Und da hat Herr Erdogan brutal reagiert in einer Weise, wie sie im Westen, in europäischen Hauptstädten nach der Kultur Europas eigentlich nicht mehr vorstellbar ist. Und diesen Weg, der jetzt beschritten worden ist, der Weg der Säuberung, der Weg auf die autokratische, auf die absolute Macht, der muss fortgesetzt werden oder Herr Erdogan scheitert.
Christian Butgereit, Sie haben es schon vorhin angesprochen, oder wir haben es angesprochen, stehen ja Wahlen an in der Türkei. Gibt es denn die berechtigte Hoffnung, dass es da wirklich demokratisch zugeht und dass es tatsächlich dazu kommen könnte, dass es andere Mehrheiten, andere demokratisch gewählte Mehrheiten geben wird, die dann möglicherweise eben die Pläne von Recep Erdogan ja im Grunde ausbalancieren oder konterkarieren werden?
Also das Präsidialsystem, was jetzt eingeführt wird, das geht ja damit einher, dass bei der nächsten Wahl 2019 der Staatspräsident und das Parlament gleichzeitig gewählt werden. Es kann natürlich die Situation eintreten, dass Erdogan zwar als Präsident gewählt wird, aber das Parlament eine andere Mehrheit hat. Dem hat Erdogan sozusagen vorgebeugt, indem er das Parlament jetzt durch das Referendum und das Präsidialsystem, was dann eingeführt hat, weitgehend entmachtet hat. Also er ist schon sehr darauf erpicht, seine Macht zu erhalten. Wenn man die Stimmung im Moment im Land ansieht, dann hält man es durchaus für möglich, dass auch diese 50%, die Erdogan dann braucht, nicht unbedingt zu erreichen sind. Das wird auch sehr vom Gegenkandidaten abhängen. Was die Demokratie anbelangt, ist sie natürlich stark beschädigt. Wir haben das schon beim Referendum gesehen, dass zum Beispiel der Wahlkampf sehr schwierig war für die Oppositionsparteien, weil eben der Ausnahmezustand ja nach wie vor gilt, der nach dem Militärputsch im vergangenen ja verhängt wurde. Und damit muss man rechnen, dass der andauert, auch noch bis zu diesen Wahlen. Also es sind keine demokratischen Voraussetzungen. Und beim Referendum war dann ja auch ein Ergebnis zustande gekommen, wo es doch Vermutungen gibt, dass das nicht unbedingt dem entspricht, was auf den Stimmzetteln wirklich angekreuzt wurde.
Atilla Karabörklü, glauben Sie noch an die Demokratie in Ihrem Land?
Ja, momentan ist es sehr schwierig. Also die Rechtsstaatlichkeit und die demokratischen Strukturen, die sind leider nicht so vorhanden. Und es ist schon ein autoritäres System im Lande. Und das hat Herr auch Steinbach kurz nochmal dargestellt. Diese Bündnis mit Gülen-Bewegung hat ja auch dazu geführt, dass so ein System aufgebaut wurde. Also das war nur möglich mit Gülens Unterstützung. Im 2008, 2007 hat das ja begonnen mit Prozessen Ergenekon und Balyoz, wo dann die Gülen-Anhänger im Staatsapparat präsent waren als Staatsanwälte und Richter. Die haben das ja alles eingeführt. Man hat ja damals schon begonnen, die Demokratie auszuhöhlen. Ja? Also nicht nach 2013, sondern das war davor noch, 6, 7 Jahre davor. Und das wurde aber auch durch die EU unterstützt, das muss man auch klar sagen. Wenn man auch eine objektive Analyse machen möchte. Aber perspektivisch gesehen, ich habe Hoffnungen. Also ich hoffe auf die türkische Gesellschaft. Die türkische Gesellschaft hat eine Tradition, die mit Laizismus und Säkularität und Demokratie auch natürlich jahrzehntelang diese Werte fortgeschritten hat und unterstützt hat. Natürlich gibt es da sehr enorme Probleme in der Gesellschaft, aber ich denke, dass die Zeit von Erdogan aus meiner Sicht auch langsam vorbei ist und das spüren auch viele in der Türkei. Nur die Sache ist natürlich, ob eine Opposition in der Lage ist, wirklich die Führung zu übernehmen.
Wenn Sie sich jetzt den demokratischen Prozess der vergangenen Jahre mal anschauen, was glauben Sie denn, wo ist es denn passiert an Ihrer Stelle, dass tatsächlich Recep Erdogan gesagt hat, also das, was ich hier mal meinem Volk und möglicherweise auch europäischen Ländern versprochen habe, also ein Zugehen, eine offene Gesellschaft Wo ist das passiert aus Ihrer Sicht, dass das dann plötzlich gestoppt wurde und sich doch wieder nach hinten entwickelt hat? Oder glauben Sie, ähnlich wie Udo Steinbach das gerade gesagt hat, dass es im Grunde so einen Ansatz bei Recep Erdogan niemals gab?
Ich glaube, der hatte schon bestimmte Ziele, schon ganz, ganz vorher, als er noch Bürgermeister, Oberbürgermeister von Istanbul war, 1993, als er dann das Amt betreten hat, hat er auch gesagt, Demokratie ist ja für uns ein Zug und wenn wir unser Ziel erreichen, können wir auch aussteigen. Also ich denke, das ist das bei ihm schon vorhanden war, dieses autokratische Verhalten und Vision. Aber er hat natürlich die Zeit brauchte er dafür und die Bündnisse brauchte er dafür. In der Türkei waren die Bündnisse die Gülenisten, also die Gülen-Anhänger. Und natürlich hat er auch zusätzlich nach den Wahlen 2002, 2003, als er dann die Regierung, also AKP, die Regierung gebildet hat, hat er die mögliche Unterstützung durch EU bekommen.
Sie haben ja gerade angesprochen, Sie erwarten eigentlich für Ihr Volk, für Ihr Land trotzdem noch eine, ja, eine Angebotspalette von der EU, von Deutschland, ein Zugehen nach wie vor, um Perspektiven zu vermitteln. Wir haben aber auch schon festgestellt, es wird natürlich schwierig mit dem Staatspräsidenten. Wie sieht das denn jetzt konkret bei dem nächsten Wahlgang aus? Also Erdogan hat ja sich mehr oder weniger direkt in den deutschen Wahlkampf eingemischt, hat gesagt, also bitte nicht CDU, SPD und die Grünen wählen, weil die sind antitürkisch eingestellt. Könnten Sie sich vorstellen, sowas Ähnliches, möglicherweise auch noch ein bisschen fundierter, dann von westeuropäischen Politikern auch in Richtung Türkei-Wahlkampf mal geäußert werden könnte? Oder könnten Sie sich vorstellen, dass da tatsächlich sogar Unterstützung von Oppositionsparteien direkt oder indirekt entstehen könnte?
Da kann ich mir natürlich auch vorstellen. Also wie auch vorhin gesagt wurde, ist natürlich sehr schwierig, mit Erdogan einen perspektivischen Weg zu gehen. Das ist auch richtig. Andererseits muss man aber auch natürlich eine Perspektive für die Gesellschaft, für das Land geben. Mhm. Und da, glaube ich, muss auch ganz klar gesagt werden, wir möchten mit der Türkei, wir brauchen die Türkei und wir unterstützen auch die Türkei in vielen Hinsichten. Aber wenn es natürlich um diese rechtsstaatliche und demokratische Strukturen sich handelt und diese Parteien und diese Kräfte werden wir als Partner nehmen und wir bieten eine konkrete Vision für die türkische Gesellschaft. Wenn das so offen, glaube ich, klar gesagt wird, wird das türkische Volk auch das wahrnehmen und auch die Chance auch nutzen.
Christian Wuttgereit, wir müssen ja vielleicht auch schon mal über die Zeit nach Erdogan nachdenken. Gibt es eigentlich eine ähnlich starke Persönlichkeit in seiner Partei, in einer anderen Partei, die dann sozusagen in diese Fußstapfen treten kann? Ich meine, er ist zwar noch relativ jung für einen Politiker, aber auch da wird es ja irgendwann zeitlich mal ein Ende geben.
Ja, und da sorgt Erdogan durchaus vor, was seine Partei anbelangt. Es gibt den Energieminister Berak Albayrak, das ist Erdogans Schwiegersohn und man kann beobachten, wie er immer wieder auch ins politische Zentrum geschoben wird, wie man auch versucht, ihn zu positionieren. Albayrak ist ein relativ junger, recht smarter Mann, der sicherlich auch nochmal andere Bevölkerungsgruppen ansprechen kann als Erdogan und man kann im Moment aber überhaupt nicht einschätzen, ob er die harte Linie seines Schwiegervaters das dann weiter verfolgen würde oder ob er tatsächlich auch für eine moderatere, modernere Politik offen wäre.
Udo Steinbach, aus Ihrer Sicht ist Erdogan im Grunde ein Phänomen, sage ich jetzt mal, das aber auch eine Endlichkeit hat und wir können uns schon mal auf die Zeit danach einstellen, möglicherweise aus jeder Sichtweise differenziert auch darauf freuen?
Ja, das würde ich bejahen. Das wäre nicht das erste Mal. Wir haben die charismatische Gestalt von Turgut Özal gehabt, der seinerzeit Anfang der 90er Jahre die Anavatan-Partisi, die Mutterlandspartei, gegründet hat, eine demokratische Bewegung. Und das war mit seiner Person verbunden. Und nachdem Özal starb, ging es auch mit dieser Partei steil bergab. Also, dass Staatsparteien in der Türkei mit Persönlichkeiten verbunden sind, dass der politische Wandel auch einen Wandel des Systems bedeutet, das haben wir in der Türkei schon erlebt.
Das zerrüttete Verhältnis der EU zur Türkei, das zerrüttete Verhältnis auch vor allen Dingen der Deutschen möglicherweise in Richtung Türkei, das zerrüttete Verhältnis auf alle Fälle der deutschen Regierung zur türkischen Regierung, das ist unser Thema. Wir fragen jetzt in der Redezeit an unserem Themenabend, wie soll die Bundesregierung dem türkischen Präsidenten begegnen, und wir hätten vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann gerne mal eine Antwort von Ihnen. Was haben Sie für Ideen? Was sollen die deutschen Politiker machen, um Erdogan möglicherweise Grenzen aufzuzeigen und trotzdem den Dialog in Gang zu halten? Rufen Sie uns an, kostenlos über die 08000 441777, 08000 441777. Gleich in der Redezeit sind Sie gefragt, das zerrüttete Verhältnis der deutschen Regierung, sage ich mal, zur türkischen Regierung. Wie soll die Bundesregierung dem türkischen Präsidenten begegnen? Das ist die Frage, die wir jetzt eine halbe Stunde mit unseren Experten diskutiert haben. Und jetzt würden wir das gerne mit Ihnen diskutieren. 08000 441777. Direkt nach den Nachrichten hören wir uns wieder. Hallo, mein Name ist Andreas Kuhnt. Weiter geht's in unserem Themenabend, jetzt natürlich mit der Redezeit, habe ich gerade angekündigt. Und wir haben schon festgestellt, an der Türkei kommen wir einfach nicht vorbei, auch in dieser Woche nicht. Leider, denn eigentlich hatten wir ja gehofft, dass diese verbalen Ausrutscher der vergangenen Wochen und Monate, um es mal vorsichtig zu formulieren, mittlerweile erklärt und entschuldigt sind. Aber keine Spur davon. Irgendwie wird nach wie vor untereinander geholzt. Die Kommunikationskanäle sind im Grunde noch weiter vollgelaufen mit dunkler Brühe. Letzter negativer Höhepunkt war dieses Auslieferungsersuchen an Spanien. Da sollte ein Schriftsteller mit deutscher Staatsangehörigkeit in die Türkei ausgeliefert werden, dort nochmal vor Gericht gestellt werden. Dogan Akanli heißt er. Und man hat sich gefragt, was ist eigentlich mittlerweile los in Europa? Was ist los mit Recep Erdogan? Wir haben ein durchaus zerrüttetes Verhältnis, zumindest auf Regierungsebene, das muss man sagen. Die Menschen finden ja doch häufig noch zueinander, das ist ja auch gut so. Aber wie soll die Bundesregierung dem türkischen Präsidenten Erdogan begegnen? Wie kann man ihn ein Stück weit in die Schranken weisen? Und eine Frage ist natürlich in diesem Zusammenhang immer wieder gestellt worden, sind möglicherweise Sanktionen, Wirtschaftssanktionen und ähnliche Sanktionen der richtige Weg?
Also wenn man sich anguckt, mit was für anderen Ländern wir zu tun haben, die auch keine Sanktionen bekommen, dann ist es in der Türkei ja noch zwar nicht schön, aber jetzt auch nicht super schlimm. Und eine Reisewarnung einfach als Strafe ist ja nicht der Sinn einer Reisewarnung. Und die Türkei ist auch einfach ein wichtiger Partner. Wir brauchen die Türkei halt gerade bei den Flüchtlingen und in der Wirtschaft.
Ich finde schon, dass Sanktionen wichtig sind, weil ich denke, er hat viel zu viel Macht über die Regierung. Also manchmal hat man den Eindruck, dass unsere Regierung doch ein bisschen klein beigibt. Also ich denke schon, dass man da ein bisschen härteren Kurs fahren sollte und nicht immer nur diplomatisch sein soll.
Also ich denke schon, dass da die Regierung momentan den richtigen Ton anschlägt, weil drohen mit Gewalt oder so lässt die Lage nur eskalieren. Und davon sollte man Abstand nehmen.
Also Reisewarnung würde ich befürworten, in Anbetracht dessen, dass jetzt schon, ich glaube, 10 deutsche Staatsbürger dort in Haft sitzen, willkürlich teilweise auch verhaftet worden sind, würde ich keinem Urlauber mehr raten, dahin zu fliegen, weil da warten die vielleicht nur darauf, noch mehr Druckmittel.
Kira Meyer hat sich umgehört zu unserem heutigen Thema, wie soll die Bundesregierung dem türkischen Präsidenten Erdogan begegnen? Ein Thema eben diese sogenannte Reisewarnung. Die Reisehinweise sind ja verschärft worden, aber eine richtige Reisewarnung gab es bisher noch nicht. Sanktionen, Wirtschaftssanktionen, wie sollen die umgesetzt werden? Unsere Gäste haben wir schon im Forum gerade gehört, aber ich würde ganz gern von allen drei nochmal wissen, was denn so aus Ihrer Sicht jetzt zurzeit die dringendsten Dinge sind, die angegangen werden müssen. Udo Steinbach als Türkei-Experte, Sie haben ja schon gesagt, also im Grunde muss die EU sich schon deutlich positionieren. Wären so Wirtschaftssanktionen, Reisewarnungen aus Ihrer Sicht dabei ein richtiges Mittel?
Nein, das wäre es nicht. Reisewarnungen, man trifft den türkischen Reiseveranstalter. Im Augenblick gehen Meldungen durch die türkischen Zeitungen, dass ein Verlust von 30 Milliarden Euro oder Dollar entstanden sei durch die ausbleibenden Touristen. Das trifft die Leute, die im Grunde offen sein wollen, die auch nach Westen geöffnet sein wollen, weil das ihr Business ist. Und wenn wir über Sanktionen in großem Stil sprechen, dann können wir das, was in der Türkei geschieht, eben noch nicht gleichsetzen mit dem, was in Russland geschehen ist, beziehungsweise auf der Krim. Und die Stimme, die gerade laut geworden ist, dass wir mit ganz anderen Ländern und Regimen dealen und Wirtschaftsbeziehungen haben, die noch schlimmer sind oder zumindest nicht weniger schlimm als die Türkei. Das alles sind Argumente, die uns zu intelligenteren Überlegungen führen sollten. Überlegungen politischer Art, wie wir aus diesem Loch herauskommen, in das die Türkei gefallen ist und in das die türkisch-europäischen, auch türkisch-deutschen Beziehungen gefallen sind.
Christian Butgereit, ARD-Hörfunkkorrespondent in Istanbul. Diese Sanktionen haben ja auch immer zwei Seiten, muss man deutlich sagen. Einmal natürlich die Bevölkerung, die getroffen wird und Menschen, die möglicherweise sich gar nicht bisher mit Erdogan solidarisiert haben. Aber es könnte ja auch dazu führen, dass die Türkei sich sozusagen aus Richtung Europa völlig verabschiedet und in Richtung Russland driftet. Ist das eine Gefahr, die Sie auch sehen?
Also ich würde diese Sanktionen auch nicht überschätzen in ihrer Wirkung. Es wird ja nicht so sein, dass wir Wirtschaftssanktionen verhängen und Erdogan tritt plötzlich zurück, sondern er hat seine Bevölkerung ja schon darauf eingeschworen, dass es so etwas kommen könnte, indem er immer wieder betont, dass die, und damit meint er den Westen, damit meint er Europa, nicht wollen, dass die Türkei stark wird, dass sie die Türkei spalten wollen, ihr schaden wollen. Und mit Sanktionen würde man damit Wasser auf die Mühlen von Herrn Erdogan kippen. Die Bevölkerung würde nicht unbedingt sagen, oh, der Erdogan muss jetzt weg, weil Europa Sanktionen verhängt, sondern ein Teil der Bevölkerung zumindest würde erstmal seiner Argumentation folgen und sich eher hinter den Präsidenten stellen. Also von daher ist die Wirkung von Sanktionen sehr zweifelhaft. Und zum anderen muss man eben auch sehen, dass man, Herr Steinbach hatte schon angedeutet, eben auch diejenigen trifft, die vielleicht am wenigsten etwas dafür können. Denn in den Tourismusgebieten zum Beispiel gab es beim Referendum sehr viele Nein-Stimmen. Da wurde mehrheitlich gegen Erdogans Referendum gestimmt. Das wären die Leidenden. Und zuletzt gibt es natürlich auch noch die engen Wirtschaftsbeziehungen mit Deutschland, mit der EU. Wir haben etwa 6.000 deutsche Firmen in der Türkei, die wahrscheinlich von Wirtschaftssanktionen auch nicht besonders begeistert wären.
Attila Karabörklü als Bundesvorsitzender türkischen Gemeinden in Deutschland. Auch an Sie nochmal die Frage. Sie haben ja schon gesagt, im Grunde müsste man von der EU nach wie vor ein Stück weit Entgegenkommen erwarten in Richtung Bevölkerung, türkische Bevölkerung. Sehen Sie denn eigentlich auch die Gefahr, dass wenn sich sozusagen der Dialog mit dem Westen, mit der EU, mit Deutschland irgendwann noch weiter verschärft hat, noch weiter erkaltet ist, dass dann auch in der türkischen Bevölkerung die Meinung sich durchsetzen könnte, dass man sich in Richtung Russland orientiert?
Ja, das ist schon vielleicht möglich, weil die Potenzial einerseits ist da, weil wir reden ja von 50% Erdogan-Anhängern in der Türkei. Und es gibt ja auch ein gestörtes Verhältnis zur EU, weil diese seit 1963, als dieser erste Vertrag unterschrieben wurde, danach hat sich ja auch nach Zollunion kam, glaube ich, 93 oder 94 nochmal mit Chile wurde vereinbart und dann hat sich aber kaum sich was bewegt. Nur 99 hat man sozusagen sich mit Bemühungen unter der Krise entschieden, dass die Türkei doch mal den Antrag an die EU stellt. Aber das wurde auch sehr, sehr diskursiv, sehr vielfältig auch diskutiert, international, auch innerhalb der EU. Und das ist auch in der Türkei so angekommen. Also die türkische Bevölkerung natürlich möchte, dass die EU eine ernste Perspektive gibt. Das ist schon wichtig. Das wäre für die Gesellschaft ein sehr wichtiges Signal. Und wenn man das wirklich ernst meint, muss man das auch konkretisieren und das muss man auch benennen und Kriterien auch natürlich kommunizieren nach außen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, um die Strukturen, demokratische und rechtsstaatliche Strukturen, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit hier wieder in der Türkei einzuführen. Natürlich, das würde eventuell nicht mit Erdogan gehen, aber da hat man zumindest eine Alternative angeboten.
Aber nochmal die Frage zu Russland. Ist es denn vorstellbar, dass wenn sozusagen diese Gesprächsangebote von Seiten der EU ausfallen, ausbleiben, dass dann auch die Bevölkerung sagt, wir wollen ja partnerschaftlich mit anderen Ländern, mit anderen Völkern gemeinsam vorgehen? Ist es vorstellbar, dass dann möglicherweise die Türkei unter Erdogan sich in Richtung Russland bewegt, möglicherweise sogar aus der NATO austritt und sich einem Bündnis mit Russland anschließt?
Nein. Ich glaube nicht. Das Vertrauen auch der Gesellschaft ist an Russland ist auch nicht so, dass man sagen kann, das wäre die ernsthafte Alternative. Natürlich, Erdogan spielt auch mit Alternativen sehr gern, aber die Strukturen Das sind ja 50, 60, 70 Jahre wurden die Strukturen, NATO-Strukturen aufgebaut. Mhm. Von heute auf morgen kann der Präsident, glaube ich, das nicht entscheiden und die Bevölkerung würde das auch nicht akzeptieren.
Der Themenabend jetzt mit der Redezeit zum Thema zerrüttetes Verhältnis. Wie soll die Bundesregierung dem türkischen Präsidenten Erdogan begegnen? Wenn Sie dazu eine Antwort haben oder eine Meinung haben, dann rufen Sie uns gerne an, kostenlos über die 08000 441777, 08000 441777. Die Redezeit mit Ihrer Meinung zum Thema, wie soll die Bundesregierung dem türkischen Präsidenten Erdogan begegnen, der ja immer wieder neue Provokationen in den letzten Wochen und Monaten in Richtung EU aussendet. Oliver Wirtgen aus Bergisch Gladbach ist am Telefon. Guten Abend.
Ja, einen schönen guten Abend. Also für mich sind teilweise die Auslegungen jetzt von Ihren Gästen auch ein Stück weit abenteuerlich. Es wird einfach nicht so funktionieren. Also ich kann mit Ihnen an der Stelle wetten, wir können noch weitere 25 Sendungen über dieses Thema bis Ende des Jahres machen. Weder Deniz Yücel wird frei, noch Misale Tolu werden frei. Peter Steutner könnte eventuell freigelassen werden. Aber man glaubt doch nicht ernsthaft, dass Herr Erdogan jetzt wirklich in Rechtsstaatlichkeit zurückkehrt. Also da hatte auch bei Markus Lanz von Cicero, der Hauptredakteur, der hatte ja gesagt, allein diese Movement Signs, er grüßt ja immer seine Gefolgschaft mit den vier Fingern, was ja auf diese Muslimbrüderschaft deutet, wo ich mich dann auch frage, wohin geht diese Richtung? Und die Muslimbrüderschaft ist ja auch quasi bei uns ja verboten, ist ja auch eine Terrororganisation. Nur nichtsdestotrotz, weil ich denke, es sind auch noch andere Hörer da, die ihren Beitrag leisten möchten. Also ich plädiere genauso wie der österreichische Außenminister, dass man eben die Beitrittsverhandlungen ein für alle Mal stoppt. Das wird zu nichts führen und das weiß auch jeder ganz genau. Selbst wenn es so weit kommen sollte, wird das ein oder andere Land ein Veto einlegen, was letzten Endes das Ganze doch zum Erliegen, zum Scheitern bringen würde. Warum soll man an der Stelle nicht ehrlich sein? Und wir stehen ja auch vor der Bundestagswahl. Also jeder, wie die Situation ist, warum wird man belogen? Warum wird das nicht wirklich so transparent gemacht? Was ist der Sinn? Sie haben das ja angeführt. Es geht ja auch um die Angst, dass man in diese transeurasische Union abgleiten würde. Mhm. Aber dann wäre es halt eben so. Noch was Wichtiges. Also man hat komplett die Außenpolitik und die wirtschaftliche Außenpolitik verkehrt angesteuert. Hätte man in den letzten beiden Jahrzehnten diese Investitionen, die man in der Türkei getätigt, hätte man die in den nordafrikanischen Ländern getätigt oder in sämtlichen afrikanischen Ländern, was glauben Sie, was das für ein Segen für uns wäre? Dann hätten wir wahrscheinlich die Problematik, die wir dort haben,
Flüchtlinge.
Nicht. Wir haben ja Marokko haben wir ja mit Investitionen haben wir ja bestückt. Die haben ja diese Solarplantagen, aber die machen ja viel auch in Biotech. Also glücklicherweise haben wir da uns ein wenig drum gekümmert. Aber was in anderen Ländern? Wir haben das doch nur gemacht mit der Vermutung, dass die Türkei als Stabilisator zwischen westlicher Welt und im Mittleren Osten etc., was dahinter kommt, fungieren würde. Aber man sieht es doch, die haben doch den Islamischen Staat haben die finanziert. Ob es jetzt der Sohn war, die Tochter, die im Krankenhaus in Gaziantep die islamischen Kämpfer dort bewirtet hat, versorgt hat, oder der Sohn, wie gesagt, aus Malta, der seine Ölgeschäfte mit dem Islamischen Staat gemacht hat. Warum werden solche Dinge nicht transparent gemacht? Ich fühle mich komplett hintergangen, muss ich an der Stelle sagen, dass man sagt, man versucht mit jemand, der Menschen umbringt, man versucht noch Verhandlungen zu führen. Wird es dann irgendwann so kommen, dass wir noch mit dem Islamischen Staat Beitrittsverhandlungen für die EU führen?
Gehen wir mal weiter an Udo Steinbach als Türkei-Experte. Das ist ja ein Szenario, was Oliver Wirtgen da gerade aufgezeichnet hat, was in der Tat besorgniserregend ist, was aber immer häufiger jetzt auch genannt wird, dass im Grunde eben Recep Erdogan von Anfang an sozusagen versucht hat, sich sozusagen des Islamischen Staates auch ein Stück weit zu bemächtigen und ihn ein Stück weit auch zu nutzen für seine Zwecke. Offiziell natürlich nicht, aber inoffiziell, um dann eben auch den Islam in der Welt wieder etwas besser zu positionieren, etwas präsenter zu positionieren, um es vorsichtig zu sagen. Ist das ein Szenario, das realistisch ist?
Ja, realistisch ist es nicht, denn Wenn wir die Türkei heute sehen, dann sitzt sie wirklich zwischen allen Stühlen, die im Nahen und Mittleren Osten aufgestellt sind. Sie sitzt auch nicht gerade auf dem Stuhl mit Russland, zumindest wackelt der sehr. Aber richtig ist, dass die Türkei einen enormen Ehrgeiz hatte, vor allen Dingen natürlich Herr Erdogan, aber zum Teil auch sein Außenminister, damaliger Außenminister Davutoğlu, dass man die Annäherung an die islamische Welt gesucht hat und dass man am Ende tatsächlich offen die Muslimbrüderschaft unterstützt hat. Das ist absolut zutreffend. Und dass man in gewisser Weise auch kooperiert hat, hier und da mit extremistischen, dschihadistischen Gruppierungen. Was ist der Hintergrund dazu? Der Hintergrund dazu ist, dass Herr Erdogan an einem bestimmten Punkt im Jahre 2011 dem syrischen Diktator gesagt hat, du musst jetzt verschwinden. Und dass er Hoffnungen gesetzt hat auf die internationale Gemeinschaft, die würde dazu beitragen, dass tatsächlich Bashar al-Assad in Damaskus verschwindet. Das ist nicht getan, nicht geschehen. Er hat seine Grenzen, die Grenzen der Türkei geöffnet. Und da hat sich eine tiefe Enttäuschung bei ihm Platz gegriffen. Und die hat ihn tatsächlich am Ende dazu geführt, in der einen oder anderen Weise mit den extremistischen Gruppen zu kollaborieren, in der Erwartung, dass diese die Kräfte sein würden, die sein Ziel, nämlich Bashar al-Assad abzusetzen, verfolgen würden. Das alles ist nicht geschehen. Dann hat es viele andere Allianzen gegeben. Jetzt spricht man von einer Annäherung an Iran und an Katar ohnehin. Aber alles das ist sozusagen von der Hand in den Mund. Das hat kein Konzept, das hat keine Tragweite. Und so wird man sagen müssen, das, was gerade gesagt worden ist, ist nicht unzutreffend. Aber es ist nicht sozusagen ein Argument für eine langfristige perspektivische Entwicklung, außenpolitische Entwicklung der Türkei.
Christian Buttgereit, hat im Grunde der Westen, hat auch Deutschland viele Jahre gepennt und hat sozusagen da eine Entwicklung beobachtet, ohne da ein Stück weit auch mal rechtzeitiger einzugreifen oder ein Stück weit regulierend zu begleiten?
Auf jeden Fall hat man die Türkei ja jahrelang als Beispiel gesehen, wie Islam und Demokratie zusammengehen können, ohne eben zu beobachten, dass die Demokratie dann doch nicht so stabil ist, wie wir das gerne wollten und dass der Islam natürlich auch politisch instrumentalisiert wird. Es ist ja nicht so, dass Herr Erdogan ein wahnsinnig frommer Mann ist, sondern er nutzt den Islam einerseits, um natürlich Wähler im eigenen Land zu binden. Es gibt eben eine große Bevölkerungsschicht auf dem Land, die sehr fromm ist, die ihren Glauben jahrzehntelang auch nicht richtig ausüben durften. Denen hat er wieder eine Heimat gegeben. Das hat man in Europa so weit gesehen und auch gewähren lassen, was ja vom Prinzip her auch nicht verkehrt ist, aber spätestens dann dieses Bestreben, eine Art sunnitischen Gürtel im Südosten der Türkei zu installieren und damit eben auch den Einfluss der Türkei in dieser Region zu stärken, hätte erstmal die Alarmglocken klingeln lassen. Und hinter dem steht ja noch etwas anderes, was in der Türkei eben ein großes Thema ist, die sogenannte Kurdenfrage und die Angst der türkischen Regierungen seit Jahrzehnten, dass die Kurden ihre Autonomiebestrebungen wieder so weit forcieren könnten, dass es möglicherweise Richtung Kurdenstaat geht. Und da sehen wir, glaube ich, auch ein Motiv für die Unterstützung des Islamischen Staats, der eben auch als Bollwerk gegen zu starke Kurden in Syrien und im Nordirak eingesetzt werden sollte.
Aber nochmal die Frage, hätten Deutschland und die EU möglicherweise an irgendwelchen Stellen anders reagieren müssen können oder war diese Entwicklung unaufhaltsam?
Also es gab ja von vornherein Warnungen, Erdogan sei der Wolf im Schafpelz, ja. Er wollte die Türkei islamisieren. Das ist natürlich von den pragmatischen Politikern so weit weggedrängt worden, weil die Türkei wirtschaftlich einfach der Tiger der Region war, weil hier gute Geschäfte gemacht wurden. Man hätte sicherlich genauer hinschauen können an bestimmten Punkten. Ein Schlüsselpunkt, glaube ich, ist die Gezi-Bewegung von 2013, wo es eben Proteste von überwiegend jungen, gut ausgebildeten Menschen gegen die Regierung gab und spätestens als die brutal niedergeschlagen wurden, hätte Europa wahrscheinlich etwas schärfer reagieren müssen.
Unser Thema heute, das zerrüttete Verhältnis zur Türkei. Wie soll die Bundesregierung dem türkischen Präsidenten Erdogan begegnen? Wir haben heute schon im Forum darüber gesprochen und jetzt auch in der Redezeit. Sie sind gefragt 08000 44 17 77, 08000 44 17 77, wobei wir an dieser Stelle auch nochmal ganz deutlich sagen müssen, es gibt nicht die Türkei, es gibt eben auch Kräfte, die natürlich deutlich sich absetzen vom Präsidenten Erdogan. weder dessen Stil noch seine politischen Inhalte unterstützen. Und deswegen sollten wir da ein Stück weit vorsichtig sein, immer von der Türkei zu sprechen. Versuchen wir hier auch in dieser Sendung zu machen, um diese Trennung auch deutlich zu machen. Es gibt ja eben auch nur, wenn überhaupt, eine knappe Mehrheit, die sich in dem Präsidialreferendum hinter die Pläne von Präsident Erdogan gestellt haben. Aber was ist Ihre Meinung? Was soll eigentlich die Bundesregierung tun? Was kann sie überhaupt noch tun, um dem türkischen Präsidenten Erdogan angemessen zu begegnen? Markus Mohr aus Barnsdorf hat vielleicht eine Idee. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Vielleicht vorausgeschickt, also ich differenziere ganz deutlich zwischen Türkei als Volk und dem Präsidialsystem von Erdogan. Für mein Empfinden muss die EU und die Bundesrepublik Deutschland auf eine viel härtere Gangart gehen. Das Präsidialsystem, wie es etabliert worden ist jetzt, hat für mich geschichtliche Parallelen, die ich in 1933 sehe, mit dem Ermächtigungsgesetz, und hat letztlich in der Folge auch eine historische Parallelität in 1938, als es um die Sudetenfrage ging, wo die europäische Welt damals über eine Beschwichtigungspolitik versucht hatte, den Status quo vor Handelsbereich zu halten. Das ist ganz mächtig in die Hose gegangen. Und genau diese Befürchtung habe ich eben auch dort jetzt im Moment unter dem Präsidialsystem der von Erdogan, dass wir da eine Wiederholung empfinden. Zumal, wie Sie selber schon angesprochen haben, der Korruptionsbereich um die Familie Erdogan sich ausweitet, dass hier ganz klar auch die Opposition niedergehalten wird und kaum eine Rückkehr zu demokratischen Verhältnissen in der nächsten Wahl wirklich ernsthaft zu glauben wäre. Also da würde ich mir schon wünschen, dass wir hier ganz klar auch Kante zeigen und auch die demokratischen Bewegungen im Volk unterstützen können. Vielleicht auch instrumentalisiert unterstützen können, übers Goethe-Institut oder wie auch immer.
Das wäre mein... Vielen Dank nach Barnsdorf, Markus Mohr. Attila Karabörklü, der Bundesvorsitzende der türkischen Gemeinden in Deutschland. Sie haben ja vorhin nochmal deutlich gesagt, also eine Perspektive muss dem Volk, wir haben ja gerade schon festgestellt, es gibt da durchaus ja konstruktive Kräfte, die sich weiter in Richtung EU orientieren wollen. Man muss dem Volk, dem türkischen Volk weiter eine Perspektive bieten. Aber dann doch nochmal die Frage, die wir auch eben gerade von Markus Mohr gehört haben. Führt das nicht dazu, dass sich dann im Grunde über einen längeren Zeitraum doch in der Türkei ein System durchsetzen kann, das ihnen ja auch nicht lieb sein kann? Und diese Parallelen, diese historischen Parallelen, die wir da gerade gezogen haben zu den 30er Jahren, 1930er Jahren in Europa, können Sie die ein Stück weit nachvollziehen? Kriegen Sie da auch Magenschmerzen?
Ja klar, also das ist ja sehr, sehr problematisch. Das wurde auch in der türkischen Gesellschaft insgesamt ganz konkret angesprochen und diskutiert. Also das war ja auch von vielen Schriftstellern, von vielen Journalisten, auch in den Medien, obwohl das sehr, sehr problematisch war, wurde das auch angesprochen. Natürlich ist diese Befürchtung vorhanden, auf jeden Fall. Und es ist ja faktisch sozusagen die Aussagekraft des Parlaments ist ja sozusagen die Rechte abgeschnitten worden. Und die Justiz wird ja bei dem Präsidialsystem untergeordnet zu dem Präsidenten. Also da gibt es fast keinen Kontrollmechanismen mehr. Und das darf in einem Rechtsstaat auch nicht sein. Mhm. Also deswegen ist diese Kritik richtig. Aber was ist denn die Lösung? Also wir reden von 2019. Also wir haben noch knapp 2 Jahre Zeit bis dahin. Da muss natürlich auch ganz strategisch überlegt werden, wie kann man auch sozusagen diesen Weg in diese Richtung, ein autoritäres System, das weiterhin ausgebaut würde durch dieses Präsidialsystem, wie kann man das verhindern? Und meine Überlegung ist, dass man wirklich genau vorher dann ganz konkret sagt, mit Erdogan können wir diesen Weg nicht beschreiten. Wir sind für eine demokratische, rechtsstaatliche Türkei. Und das muss, glaube ich, auch in dieser Richtung auch ganz klar formuliert werden, um die Wähler in der Türkei sozusagen diese westliche demokratische Perspektive zu öffnen.
Aber nun ist er ja zurzeit gewählt und hat ja auch Dinge initiiert, die nun sicherlich nicht Demokratie fördern und schon gar nicht demokratiefreundlich und wie auch immer sind. Aber es lässt ihn ja sozusagen fast jeder gewähren und der sich ihm kritisch in den Weg stellt, muss damit rechnen, dass er aus irgendwelchen findigen, erfundenen Gründen oder zumindest zweifelhaften Gründen plötzlich ins Gefängnis kommt. Haben Sie denn die Hoffnung, dass sich in diesen 2 Jahren in Ihrem Land noch etwas wieder in Richtung stärkere Demokratie entwickeln wird? Wir haben ja eigentlich in den letzten 45 Minuten genau das Gegenteil hier so vermittelt bekommen, dass Sie gesagt haben, also das ist wirklich eine Entwicklung, die ist düster. Und wenn die nicht jetzt irgendwann mal von außen ein Stück weit in Frage gestellt wird, deutlich in Frage gestellt wird, dann haben wir irgendwann eben tatsächlich Verhältnisse wie in der Zeit des Nationalsozialismus.
Also so weit würde ich nicht gehen, aber es ist die Gefahr natürlich, dass das System in ein wirklich striktes autoritäres System sich wandelt. Aber das wird genau in der türkischen Gesellschaft auch insgesamt auch diskutiert. Das heißt nicht, dass jetzt alle Menschen sich sozusagen das akzeptieren und sich beugen davor, sondern ganz im Gegenteil, auch die AKP-Anhänger zumindest. Also ein Teil davon, die haben sich ja abgewendet von der Politik von Erdogan. Das wurde ja auch angesprochen. Also da sind auch viele enttäuschte Menschen innerhalb der AKP vorhanden, auch von der Wählerschaft einerseits, aber auch von der Führungskraft andererseits. Also wir haben auch sehr viele, der Erdogan ist ja momentan der alleinige Führungspersönlichkeit. Vorher, bis vor einigen Monaten oder zumindest bis vor Putschversuch, war das so, dass natürlich viele Persönlichkeiten waren, wie Bülent Arınç, ja, Abdullah Gül, also das waren ja auch die Freunde und Weggefährte von Erdogan. Die sind ja nicht mehr da, die sind ja auch kritisch zu Erdogan momentan, obwohl die können vielleicht sich nicht so ganz klar deutlich äußern, weil ein Ausnahmezustand in der Türkei momentan sich befindet. Und da hält sich jeder zurück, aber jeder weiß, aber dass mit dieses System nicht weiterkommt, die Türkei.
Udo Steinbach, wir haben jetzt gerade eben diese Parallelen zu den 1930er Jahren in Deutschland, in Europa gezogen. Sie als Wissenschaftler, sehen Sie das auch, dass man das tatsächlich vergleichen kann oder schlimmerfalls noch vergleichen muss?
Ja, vergleichen muss, aber vergleichen kann, das fällt einem schon ein. Und mir ist das jedenfalls sehr häufig eingefallen in den letzten 2 Jahren, diese Parallele. Aber man muss natürlich wirklich den einen Unterschied sehen. Nach dem Reichstagsbrand war sozusagen die Demokratie passé in Deutschland. Da hatte sich Hitler durchgesetzt. Aber nach dem Militärputsch, da besteht trotzdem noch immer eine Chance, vielleicht ein Licht am Ende des Tunnels, und dieses Licht heißt Wahlen. Das hat er noch, daran hält er fest. Er will also in 2019, übrigens vermutlich wird der Wahltermin weit nach vorne verschoben, 2019 ist eine lange Zeit, da kann viel passieren und das Risiko will er wohl nicht eingehen. Aber immerhin, die Wahlen gibt es. Und ich glaube, das müssen wir fest im Blick haben. Nicht uns mehr festmachen an Herrn Erdogan, sondern hier finden in absehbarer Zeit Wahlen statt. Da braucht Herr Erdogan eine Mehrheit, wie er seiner eigenen Wählerschaft gegenüber immer wieder sagt, 50 plus 1. Und daran, da muss die Politik einsetzen. Und wir müssen versuchen, dass wir tatsächlich, wie auch gerade gesagt worden ist, diejenigen unterstützen, diejenigen, die mobilisieren, über vielfältige Instrumente und Kanäle, die wir ja in den deutsch-türkischen Beziehungen haben, um das Wahlergebnis so ausgehen zu lassen, dass der Türkei, dass der Demokratie in der Türkei wieder eine Chance gegeben wird.
Christian Butgereit, Sie beobachten ja die Menschen in der Türkei, vor allen Dingen natürlich in Istanbul als ARD-Hörfunk-Korrespondent. Sie haben ja auch schon angesprochen, es gibt demokratische Kräfte, die sagen, wir lassen uns hier die Butter nicht vom Brot nehmen. Nun gibt es aber immer mehr Druckmittel ja von Seiten der Regierung, zumindest kommt das bei uns im Westen so an. Haben Sie denn das Gefühl, dass sich diese demokratischen Kräfte weiterhin positionieren können oder werden die über kurz oder lang auch ausgedünnt?
Also die werden natürlich ausgedünnt, das haben wir seit dem gescheiterten Militärputsch ja ganz deutlich gesehen, wo es eben nicht nur gegen die Gülen-Bewegung ging, sondern gegen jegliche Art von Kritikern, die Erdogan irgendwie gefährlich werden könnten oder völlig ungefährlich und harmlos sind, weil es zum Teil Jugendliche waren, die bei Facebook oder bei Twitter irgendwelche Botschaften absetzten. Also da regiert Erdogan sehr hart durch und ich würde mal befürchten, wenn sich die EU jetzt völlig von der Türkei abwenden würde, dann würde Erdogan Erdogan einen noch härteren Kurs einschlagen, weil überhaupt niemand mehr drauf schaut. Man hat ja jetzt schon den Eindruck, es kann eigentlich nicht schlimmer kommen. Aber das ist, glaube ich, nur ein Eindruck. Da ist durchaus noch eine Steigerung möglich. Und wir haben aber jetzt vor einigen Wochen eben gesehen mit diesem Gerechtigkeitsmarsch, den der Oppositionsführer angeführt hatte von Ankara nach Istanbul, dass sich da viele Menschen angeschlossen haben, dass bei der Abschlusskundgebung 1 Million Menschen waren, die dann auch den Mut hatten, gegen die Regierung auf die Straße zu gehen. Und in dieser Masse war das sehr eindrucksvoll und in dieser Masse haben sich die Menschen auch getraut. Und es geht wohl darum, ich meine, die Menschen dann auch an die Hand zu nehmen, ihnen auch einen gewissen Schutz zu geben, sofern das von außen überhaupt möglich ist. Und wir können jetzt im Moment beobachten, dass man versucht, eben diesen Trend, diese Bewegung weiter am Leben zu erhalten. Mhm. Es wird ein Adalet-Camp, ein Gerechtigkeitscamp geben Ende des Monats, wo 10.000 Menschen erwartet werden, wo es Workshops geben soll. Das Ganze initiiert von der Opposition, aber eben nicht als Parteiveranstaltung. Also da geht es um ein breites Bürgerbündnis und das ist vielleicht etwas, was man als Licht am Ende des Tunnels bezeichnen kann.
Was ein Stück weit Hoffnung macht. Almut Tobola aus Hannover, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Ja, Frau Tobola, Ihre Meinung zum Thema Türkei und wie soll sich die Bundesregierung positionieren?
Ja, also mich würde interessieren, gibt es denn in einem anderen Land so viele Deutsche, die als politische Gefangene in den Gefängnissen sitzen? Also es gibt sicherlich Länder, in denen mehr Deutsche in Gefängnissen sitzen, aber nicht aus politischen Gründen, als sogenannte Terroristinnen und Terroristen. Und deshalb frage ich mich, ob nicht doch eine Reisewarnung vielleicht angebracht wäre.
Udo Steinbach als Türkei-Experte, Sie haben vorhin ja die Reisewarnung schon vom Tisch geschoben, haben gesagt, das wäre ein falsches Signal. Aber können Sie die Ängste von einzelnen deutschen Touristen dann verstehen, wenn die sagen, also wer weiß, was ich mal irgendwann über die türkische Regierung, den türkischen Regierungschef gesagt habe und vielleicht holen die mich aus dem Hotel?
Ja, das kann ich verstehen. Also ich selber reise schon seit einem Jahr nicht mehr in die Türkei, weil ich befürchte, dort Ärger zu bekommen. Also eine Reisewarnung der Gestalt, dass man sich in keiner Weise politisch äußern sollte, politisch aktiv werden sollte, das finde ich in Ordnung. Wenn man das tut, dann gefährdet man sich selbst. Aber gar nicht mehr in die Türkei zu reisen, ist einfach ein so schönes Land mit so vielen liebenswürdigen Leuten, die wir unterstützen wollen, deren Sympathie wir brauchen und wir müssen denen die Sympathie zeigen. Da wäre ich doch sehr, sehr vorsichtig. Genauso wie mit der Visafrage. Jetzt die Visabestimmungen noch zu verschärfen, das ist eher kontraproduktiv. Wir brauchen eine interaktive Gesellschaft. Die Türken, die zu uns kommen wollen, die mit uns kommunizieren wollen, die müssen hier her, die müssen hier eingeladen werden, die müssen eine offene Gesellschaft finden. Und das ist, glaube ich, der Weg, der jetzt eingeschlagen werden muss. Nicht mehr Warnungen, nicht mehr Mauern, nicht mehr Sanktionen, sondern tatsächlich zeigen, dass uns an der Türkei, an den Türken, an der türkischen Bevölkerung sehr viel liegt.
Attila Karabörkel, ist das so, dass die Menschen in der Türkei, aber auch die Menschen in Deutschland, die hier leben, also ihre türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürger und unsere türkischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, dass die tatsächlich immer noch die Hoffnung haben und sagen, ja, wir gehören eigentlich irgendwie zusammen. Wir haben auch ja schon viele, viele Jahre, Jahrzehnte eine große Gemeinsamkeit entwickelt, auch schon längst vor den 2000er Jahren. Und die wollen wir oft nicht aufgeben, die wollen wir daran wollen wir anknüpfen, die wollen wir weiter lebendig halten. Und eine Dekade wie die, die jetzt gerade in der Diskussion steht, die kann uns doch letztlich nicht auseinanderdriften lassen.
Ja, natürlich. Also die türkische Community ist in Deutschland sehr strukturell gesehen in die Gesellschaft integriert. Zum Teil natürlich, wenn wir davon ausgeht, 60er Jahre von Arbeitsmigranten, also von Gastarbeitern, die hier gekommen sind, die ganz einfache Arbeit gemacht haben. Jetzt haben wir von den Enkelkindern, die Ärzte sind, die Sportler sind, die sozusagen auch die Gesellschaft voranbringen, vorantreiben und auch kulturell sehr, sehr positiv prägen. Wir haben eine sehr dynamische türkische Community in Deutschland, die auch sozusagen insgesamt für die Bevölkerung, aber auch für das Land eine Bereicherung ist. Und genau diese Menschen, die verstehen sich einen Teil der Gesellschaft und die stehen natürlich auch mit den Werten dieser Gesellschaft in Verbindung und vertreten auch die Werte hier in Deutschland. Aber es gibt natürlich auch die andere Gruppe. Wir reden ja nicht von den Türken, können wir nicht sprechen, so wie wenn man von den Deutschen nicht sprechen kann. Mhm. Es ist vielfältig, die auch türkische Community. Also die Problembereiche sind eher soziale Probleme, die wir hier haben in Deutschland. Und da muss, glaube ich, auch die Gesellschaft sensibel sein, aber auch der Staat muss Maßnahmen nehmen, um wirklich da die Integration voranzutreiben, die gesellschaftliche, sozusagen auch politische Partizipation mehr nach vorne zu bringen. Das würde sehr gut tun für das Zusammenleben.
Was sagen denn Ihre Landsleute, die in Deutschland leben? Man hört ja immer wieder, da gibt es auch schon so einen gewissen Solidarisierungseffekt mit der Meinung von Erdogan, der immer wieder sagt, ihr werdet da wie Menschen zweiter Klasse behandelt und seht zu, dass ihr euch da ein Stück weit gegen die Deutschen auflehnt oder dass ihr sozusagen auch die Parteien nicht wählt, die hat er ja nun persönlich nochmal genannt. Ist das tatsächlich eine doch mittlerweile leider umgreifende Meinung, dass dieser Integrationsprozess, den Sie gerade angesprochen haben, der ja eigentlich täglich stattfinden müsste, dass der stockt oder dass der im Grunde nie stattgefunden hat?
Ja, das ist nur ein Teilbereich der Gesellschaft, die wirklich, das sind die Verlierer der Gesellschaft. Also wir reden von Verlierer der Gesellschaft, auch in der türkischen Community, die genau diese Perspektive nicht haben, die perspektivlos sind, die eventuell die Jugendliche, die keine Chance bekommen haben, einen Schulabschluss abzuschließen, die vielleicht tägliche Diskriminierung in der Gesellschaft, bei der Wohnungssuche, bei der Arbeitssuche, das sind ja die Erfahrungen, auch negative Erfahrungen gibt es auch in der Gesellschaft. Und genau die werden auch angesprochen von Erdogan und die fühlen sich natürlich auch mit dieser Politik von Erdogan zum Teil einverstanden. Und das darf nicht sein und das dürfen wir vielleicht auch nicht sozusagen fördern, sondern ganz im Gegenteil müssen wir dagegen Maßnahmen treffen. Und das muss aber auch ganz konkret sein, sowohl Arbeitsmarktsituation verbessern, aber auch natürlich die schulische Perspektive der Kinder, der Jugendlichen noch mehr fördern und die gesellschaftliche und politische Partizipation auch öffnen. Das ist wichtig.
Der Themenabend, die Redezeit heute zu der Frage, wie soll die Bundesregierung dem türkischen Präsidenten begegnen? Anlass für diese Sendung natürlich die Irritationen aus den letzten Wochen und vom letzten Wochenende. Und wenn Sie dazu eine Meinung haben, wenn Sie sagen, ja, das und das wäre das, was ich erwarten würde von der Bundesregierung, dann rufen Sie uns gerne an, kostenlos über die 08000 44 1777, 08000 44 1777. Bernhard Rudolph aus Springer hat das gemacht. Guten Abend, Herr Rudolph.
Ja, guten Abend, ich grüße Sie. Ja, Sie sprechen ein sehr komplexes Thema im Grunde an und ich rufe deshalb an, weil das gerade aus deutscher Sicht sehr, sehr naheliegend ist. Ich hatte das eingangs bei dem Eingangstelefon da schon geäußert. Gerade die Deutschen können aufgrund ihrer eigenen Geschichte, nun wirklich sind sie prädestiniert dafür, zu sehen, was passieren kann oder was schieflaufen kann, wenn man zu lange schläft oder wenn man versucht zu profitieren von falschen Entwicklungen. Dieses Dritte Reich, dieses sogenannte Dritte Reich, ja, diese braune, unsägliche Zeit, ist doch eigentlich wirklich das wunderbare Beispiel, in Anführungszeichen, um auch in der Türkei, und mir geht es um die Bevölkerung, nicht um den Erdogan, seitens unserer Regierung zu verdeutlichen, welche Verantwortung dort die türkische Bevölkerung hat. Ja, das ist eigentlich für mich das erste Augenmerk, denn die Türkei ist autonom, die haben ein eigenes Land, das muss man respektieren. Punkt. Da gibt es erstmal nichts zu deuteln, da kann man nicht groß mit dem Zeigefinger rumgehen. Aber wir können aufgrund der eigenen Erfahrung, die nun wirklich, wo wir flächendeckend versagt haben, also unsere Vorfahren, ist das ein wunderbares Beispiel insofern, dass es nicht vervielfältigt werden muss. Und diese ganzen anderen rhetorischen Fehlleistungen, sage ich mal, was die teilweise Regierungs- oder Oppositionsvertreter in unserem Land bringen, die sind natürlich relativ, das ist natürlich schlecht. Also ich weiß nicht, wer da teilweise psychologisch die Leute berät. Also wenn man Unsinn erzählt, dann darf man nichts Tolles erwarten. Ne? Also man muss natürlich so gesprächsbereit sein, aber das Entscheidende ist tatsächlich, man muss bei sämtlichen Maßnahmen, die man hier einleitet, das Volk dort drüben muss letztendlich die eigene Verantwortung wahrnehmen.
Herr Rudolph, wir hören Sie jetzt gerade doppelt. Ich würde trotzdem in der Hoffnung, dass sich dieses kleine technische Problem gleich wieder verfliegt hier bei uns.
Ja, okay.
Sind Sie jetzt, ich würde noch mal gerne wissen, Sie haben es gerade eben gesagt, dass man im Grunde das türkische Volk nicht alleine lassen sollte, aber man sollte diesem türkischen Volk die Chance geben, sich sozusagen...
Nicht die Chance, das ist wieder von oben herab. Das türkische Volk hat wie die Deutschen damals, sie müssen einfach das Bewusstsein haben, und wir haben ja nun diese deutsche Geschichte, ja, sie müssen erkennen, dass sie selbst verantwortlich sind für das, was in ihrem Land passiert.
Gut. Aber da möchte ich einhaken. Nun haben wir ja schon gehört, es gibt noch demokratische Kräfte. Wir haben aber von Christian Buttgereit, unserem ARD-Korrespondenten aus Istanbul, gehört, diese demokratischen Kräfte werden natürlich immer mehr untergraben. Denen wird auch möglicherweise der Mut genommen, weil prägende Köpfe aus welchen Gründen auch immer plötzlich im Gefängnis landen. Ähnliche Entwicklung, muss man sagen, gab es ja auch in dem beginnenden Dritten Reich. Und dann kann ja irgendwann sozusagen das fähigste, das kritischste Volk sich sozusagen gar nicht mehr auflehnen gegen einen Diktaturprozess, weil die kritischen Kräfte gar nicht mehr in der Lage sind, sich zu äußern.
Ja, da haben Sie recht. Entschuldigung, wenn ich kurz einhake. Da haben Sie vorhin, wenn ich das mitbekomme, ich habe es am Rande mitbekommen, gesagt, dass die unteren Leute, also sage ich mal, Sie haben es so formuliert, dass die unteren, die einfacheren Schichten da relativ sensibel sind für diese ganzen Sendungen. Das war beim Dritten Reich ja auch nicht so. Es ist ja nicht so, dass die Profiteure die kleineren sind. Die Profiteure waren die Industrien. Das waren die, die Kapital haben. Das war letztendlich das war das Bürgertum. Das Bürgertum hat lange wohlwollend zugesehen, weil sie profitieren konnten. Das ist das Problem. Es sind nicht eben das, was oft gesagt wird, die Kleinen, die Dümmlichen, die leicht zu manipulieren sind. Die werden immer angeführt. Das entscheidende Potenzial sind die Intellektuellen, das Bürgertum, die in der Wirtschaft voll manifestiert sind und sich darstellen. Die müssen reagieren, ja. Das heißt, das ist die eigentliche Aufgabe und die Lehre aus dem Dritten Reich.
Dass man diese Kräfte ein Stück weit...
Die haben Verantwortung.
Ja, okay.
Die müssen, die Ökonomie muss dorthin gestellt werden, wo sie hingehört. Hm. Ja?
Okay, schönen Dank, Bernhard Rudolph aus Springe. Elias T. sagt, das ist alles falsch. Diese Vergleiche mit dem Dritten Reich, mit den Nazis, lasse ich nicht gelten. Guten Abend, Herr Elias T.
Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ich wollte an meinem Vorredner nochmal anknüpfen. Und zwar gab er den Vergleich mit dem NS-Reich. Und ich glaube, der Vergleich ist richtig, aber nur die Vergleichskonstante ist falsch. Und zwar ist es so, dass gerade der Umgang mit den Muslimen, auch mit den türkischen Muslimen hier in Deutschland, mit der NS-Zeit verglichen werden kann, wie Muslime schikaniert werden, zum Beispiel mit dem Kopftuchverbot oder neulich mit den 10 Punkten von der Misere, dass man sich die Hand gibt und so, dass man dem Muslim alles vorschreibt. Das schürt ja sozusagen nochmal den Nationalismus bei den Türken. Ich selbst bin kein Türke, aber sehe das und beobachte das und finde das immer ein bisschen doppelmoralisch, dass man so zweierlei misst, weil die Muslime hier werden auch sehr, sehr schlecht damit umgegangen.
Also,
und zweitens auch, was das Thema Präsidialsystem angeht, ist ja, wenn das Volk, also die überwiegende Mehrheit hinter diesem System steht, dann ist das für mich ein Demokratieverständnis. Also
Sie glauben, wir machen im Grunde den Fehler als westliche Demokratien, also auch in Deutschland, die Menschen aus der Türkei und deren Entwicklung nicht zu würdigen, beziehungsweise natürlich auch möglicherweise immer noch von oben herab mit ihnen umzugehen. Und das schürt im Grunde natürlich dann auch Sichtweisen, wie die Erdogan hin und wieder anspricht und damit dann ja doch einen großen Teil seines Volkes hinter sich sammelt.
Genau, und zumal eben hier auch von Integration gesprochen worden ist, also es geht ja um dieses Floskel, Integration ist keine Einbahnstraße. Und ich finde auch, dass die deutsche Gesellschaft oder das deutsche System trägt ihren Beitrag dazu, dass das Ganze natürlich zugespitzt wird und auch extremistischer wird. Und auch, dass es eben ich weiß nicht, wer in der Sendung ist, Politikwissenschaftler oder so, der meint, dass es nur die Verlierer sind. So, das stimmt nicht so ganz. Ich habe selbst ganz viele Akademiker als Freunde und diese stehen auch voll und ganz mit einem bewussten, aufgeklärten Argumentationsstrang hinter Erdogan. Also das ist nicht so pauschal zu sagen.
Udo Steinbach, ich glaube, Sie sind gerade angesprochen worden als Türkei-Experte. Möchten Sie zu Elias T. vielleicht gleich was erwidern?
Ja, also zunächst mal ist es richtig, dass diejenigen, die für Herrn Erdogan bei uns demonstrieren, auf der Kölner Domplatte, wo immer, das sind nicht nur diejenigen, die irgendwie zu kurz gekommen sind, das sind Leute, die wir hier durchaus zur Elite zählen würden. Ich habe sogar einige, die bei mir studiert haben, die wirklich nicht dumm sind. Aber da ist in ihrer Psyche irgendetwas, was sie herumtragen, was dann eben sie letzten Endes der Propaganda von Herrn Erdogan erliegen lässt. Das ist sicherlich eine wichtige Sache. Aber die andere Sache war auch wichtig, nämlich, dass wenn wir hier über Maßnahmen sprechen, wie kann alles anders werden, wie kann alles besser werden in der Türkei, dann müssen wir, um glaubwürdig zu sein und auch langfristig effizient zu sein, auch in unsere eigene Gesellschaft schauen. Wenn wir diese Entwicklungen verhindern wollen, die wir erlebt haben, diese Solidarisierungen, dann hat das in der Tat etwas mit unserer eigenen Gesellschaft, mit den Unzulänglichkeiten des Integrationsprozesses zu tun. Und da komme ich wieder auf etwas, worüber wir schon gesprochen haben, deswegen brauche ich das nur anzudeuten. Natürlich auch mit einer Erniedrigung, die über Jahre von der Europäischen Union ausgegangen sind. Die Verhandlungen mit der Türkei sind das erste Mal gewesen, dass man verhandelt um die Mitgliedschaft und zugleich aber sagt, ihr werdet, wie immer die Verhandlungen ausgehen, nicht Mitglied. Hm. Das hat tief gesessen. Und auf dieser Tastatur eben kann Herr Erdogan, wenn auch vielleicht mit schwindender Lautstärke, immer noch spielen.
Thomas Weber aus Göttingen, guten Abend.
Ja, guten Abend Ihnen allen. Mir ist das eben so ein bisschen in die Haare gefahren, also der Vergleich 30er Jahre, Nazi-Deutschland und das, was jetzt in der Türkei sich entwickelt. Man mag ja so darüber denken, was man will, und es lassen sich viele Begriffe finden, vielleicht autokratisches Verhalten oder Aufbau eines Systems, das eben sich von der Demokratie entfernt. Aber ich finde, bei dem, was Nazi-Deutschland, und das war ja da erst auf dem Weg und wurde getragen von Millionen Menschen, was da alles passiert ist in der Geschichte. Es ist einfach unmöglich, dass hier in deutschen Medien sozusagen ein Vergleich da stattfindet. Das verbietet sich einfach, finde ich. Das geht nicht. Das finde ich ein Unding. Und ich finde, die vornehmste Form der Kritik ist immer die Selbstkritik. Und es hat viele Eskalationen gegeben. Ein Beispiel, Deutsch-Süd-Westafrika, Völkermord, ich glaube, ist bis heute nicht anerkannt, zumindest war es jahrzehntelang strittig. Da ist kein Land hingegangen und hat eine Resolution gegen Deutschland verabschiedet. In Europa oder auch im weiteren Kreis hat es nicht gegeben. Deutschland hat das gemacht. Ich habe mich wirklich gewundert, warum das die linken Parteien mitgetragen haben. Das führt ja zu nichts. Und ich finde, was die beiden oder die mehreren Inhaftierten angeht zum Beispiel, das ist doch eine Sache der Ebene stiller Demokratie, Diplomatie. Und nicht, das führt ja zu nichts. Und Sanktionen hat auch mit dem Thema gar nichts zu tun. Das kann hier nicht weiterführen. Also ich finde, den Hitler-Vergleich, der ist unsäglich, weil was der Erdogan da mal gemacht hat, Nazi-Vergleiche, die Methoden und so, immerhin Nazi-Deutschland war Nazi-Deutschland und nicht die Türkei. Also ich finde, wir sollten das nicht tun und Eskalation führt zu überhaupt nichts. Und man kann nur darauf reagieren auf seine Weise. Und da sollten wir doch dann dabei bleiben.
Ich glaube, wir haben auch nicht Herrn Erdogan mit Herrn Hitler direkt verglichen, sondern wir haben nur gesagt, es gibt Tendenzen in der Türkei, in der die demokratischen Kräfte geschwächt werden, und zwar systematisch möglicherweise geschwächt werden. Und diese Tendenzen gab es eben auch in den 1930er Jahren in Deutschland. Und es gab auch drumherum Länder, die gesagt haben, wir müssen mit diesem Deutschland aber in irgendeiner Form kooperieren, möglicherweise aus wirtschaftlichen Gründen. Das brauchen wir jetzt hier nicht zu vertiefen. Und haben im Grunde einen Prozess, den man hätte stoppen können, vielleicht noch rechtzeitig hätte stoppen können, zugelassen. Und ich glaube, das war eigentlich nur der Vergleich, den wir gezogen haben.
Aber der Vergleich weist ja immer in die Zukunft. Und die Zukunft nach den 30er Jahren in Deutschland war Nazi-Deutschland. Deswegen, finde ich, verbietet sich das. Das kann man auch anders machen.
Okay, gut.
So war es gemeint.
Okay, Thomas Weber. Aus Göttingen. Danke Ihnen. Ja, Christian Wuttgereit, wenn Sie jetzt diese Vergleiche so hören, können Sie das teilen, dass man sagt, wir sind da vielleicht ein bisschen, wir als Deutsche können solche Vergleiche, dürfen sie sowieso nicht ziehen, und sind wir da ein bisschen übersensibel an der einen oder anderen Stelle, oder sehen Sie diese Tendenzen auch kritisch, vielleicht nicht vergleichbar mit denen, die es in den 1930er Jahren in Deutschland gab, aber zumindest gibt es ja Tendenzen, die man als Laie möglicherweise gleichbedeutend behandeln kann oder zeichnen kann.
Also ich teile da das Unbehagen von Herrn Weber an dieser Stelle. Die Verbrechen des Nazi-Regimes waren natürlich so immens, dass man sich nicht vorstellen mag, dass so etwas irgendwo auf der Welt noch einmal passieren kann. Gleichzeitig gibt es natürlich diese Aushöhlung der Demokratie, die wir hier erleben. Interessanterweise ja unter dem Deckmantel der Demokratie, so verkauft es Erdogan ja, dass die Leute direkt über den Präsidenten abstimmen können, wie das ja bei der letzten Wahl schon war. Das ist ja ein Fortschritt im Sinne der der direkten Demokratie. Er stellt dem Volk ja auch anheim, zu entscheiden, ob es wieder eine Todesstrafe geben soll. Also das ist natürlich sehr vordergründig. Insgesamt wird natürlich seine Macht dadurch erhöht. Und wir müssen uns als Europäer wahrscheinlich fragen, wie lange wollen wir dem zusehen? Und da sind wir in gewisser Weise doch wieder in einer Vergleichssituation, wo man eben sieht, im Dritten Reich haben andere Staaten wahrscheinlich zu lange gezögert. Wir sprechen jetzt hier über Reisehinweise, Reisewarnungen, über Sanktionen, aber es stehen eben diese Wahlen an, 2019, oder wie Herr Steinbach sagte, vielleicht schon sogar etwas früher. Und bis dahin müsste man eigentlich der türkischen Gesellschaft auch von europäischer Seite ein Angebot machen. Was wäre denn die Alternative zu Erdogan? Was würde passieren, wenn ihr ihn nicht wählt? Welche Perspektive und Chance hätte die Türkei im europäischen Verbund? Vielleicht nicht mal als Vollmitglied, aber da gehört es zu, sich von europäischer Seite auch erstmal ehrlich zu machen. Welches Verhältnis wollen wir dann zur Türkei, mal unabhängig von Herrn Erdogan? Und dann müsste man der Bevölkerung wahrscheinlich vermitteln, also das Ganze könnte es geben, das ist ein seriöses Angebot. Es geht halt nicht mit diesem Präsidenten und ihr könnt entscheiden, welchen Weg ihr gehen wollt.
Manfred Schlüter aus Berlin, noch am Telefon. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Schlüter.
Also mein ist folgendes, ich habe gerade zufällig reingeschaltet in Ihre Sendung. Ich denke, man muss wirklich nicht nur reden, sondern etwas tun. Man sollte wirtschaftliche Sanktionen ergreifen gegen die Türkei. Da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten, vermute ich. Selbst wenn wir etwas darunter leiden sollten, wir hier in Deutschland, durch die Folgen solcher wirtschaftlicher Sanktionen, das müssen wir dann in Kauf nehmen, um der, was weiß ich, Demokratie, Menschlichkeit, Liberalität willen. Ich habe mich in diesem Zusammenhang mal erinnert an den Franz Josef Degenhardt, Anfang der 60er Jahre, da hat der war ja in der DKP damals, da hat der gegen die Sozialdemokraten gesungen und mir war der Refrain im Ohr geblieben, der ewige Sozialdemokrat, er spricht, aber ändern tut er sich nicht. Das heißt, und das ist ein ganz anderer Kontext jetzt natürlich, aber ich denke auch hier wird gesprochen, man müsste, man sollte, man könnte, auch bezogen auf wirtschaftliche Sanktionen, aber man tut nichts. Und deswegen war ich heute Morgen als Nicht-CDU-Wähler angenehm überrascht, ich glaube im Deutschlandfunk, über Kiesewetter einen CDU-Bundestagsabgeordneten gehört habe, der wohl ernsthaft darum sich bemüht, wirtschaftliche Sanktionen einzuleiten. Mhm. Vielleicht klappt es ja mal. Wie gesagt, ich war sehr überrascht, dass das von der CDU so kam. Und das ist aber etwas, was ich auf jeden Fall sehr begrüßen würde.
Hat der vielleicht so viele Songs von dem Franz Josef Degenhardt gehört?
Nein, aber ich denke, das Problem ist, ich mache jetzt mal ein bisschen schwarz-weiß, übertreibt man so ein bisschen, aber nur um die Konturen aufzuzeigen. Also für mich ist ein typisches Merkmal eines Apparatschiks, wenn er redet, aber tatsächlich nichts tut. Nur aus welchen Gründen er das dann auch immer macht. Und ich denke, die Nicht-Apparatschiks in diesem Zusammenhang befinden sich auf den Extremseiten, bei den Linken und bei der AfD. Obwohl ich mit beiden nicht übereinstimme, ist zumindest so in formaler Hinsicht festzuhalten, dass sie wenigstens konkret sind. Auch wenn sie sind nicht in der Regierungsverantwortung, aber sie haben es vielleicht auch leichter dann aus der Opposition heraus. Aber sie werden konkret. Und unsere etablierten Politiker der etablierten Parteien, sie reden nur. Und wie gesagt, deswegen, ich wiederhole mich jetzt mal, deswegen war ich so angenehm überrascht von dem CDU-Bundestagsabgeordneten Kiesewetter, heißt er, glaube ich, zu hören, dass man wohl wirklich was in die Wege leiten müsste bezüglich wirtschaftlicher Sanktionen. Vielleicht, ich denke, auch nur da, über diesen Weg würde es klappen, da um die Konturen aufzuzeigen, die wir als liberale Demokratie hier verfolgen.
Verstanden, Herr Schlüter. Vielen Dank nach Berlin. Wir haben in diesem Zusammenhang auch noch eine Meldung bekommen im Laufe des heutigen Tages, dass zum Beispiel durchaus auch ein paar Politiker aus Deutschland sagen, man müsste möglicherweise über Kontosperrungen und das Einfrieren von illegal ins Ausland geschaffenen Vermögen des Erdogan-Clans nachdenken. Also der Ton hat sich deutlich verschärft in den vergangenen Tagen, das ist gar keine Frage. Ob er jetzt sinnvoll verschärft wurde, ist eine andere Frage. Wir haben heute gefragt, wie kann eigentlich die Bundesregierung dem türkischen Präsidenten sinnvoll entgegentreten und ihm begegnen. Und ich würde ganz gerne von unseren drei Gästen nochmal ein kurzes Abschlussstatement haben. Wir haben jetzt ein paar Ideen heute hier entwickelt, die erschienen mir mehr oder weniger auch konstruktiv. Christian Buttgereit, Sie haben es ja gerade im Grunde schon gesagt, man sollte der Bevölkerung wirklich eine klare Perspektive weiterhin vermitteln, um so möglicherweise darüber auf die kommende Wahl Einfluss zu nehmen. Sind diese nochmal diese etwas schärferen Formulierungen, die jetzt aus der Bundesregierung in den vergangenen Tagen gekommen sind, sind die dabei sinnvoll oder sind die dabei dann doch eher in die falsche Richtung gesprochen?
Sie sind dann sinnvoll, wenn hinter diesen Formulierungen, hinter diesen Worten auch irgendwelche Taten stehen. Und diese Taten sollten wahrscheinlich bald irgendwie erfolgen. Ansonsten verpufft das Ganze. Nicht sinnvoll ist es, sich auf Stammtischniveau zu begeben und alles, was Herr Erdogan sagt, dann als Vorlage für eine ähnlich dumme Reaktion dann zu sehen. Ich glaube, vieles, was Erdogan sagt, ist eigentlich nach innen gerichtet. Und man sollte sich als deutscher Politiker auch hüten, auf alles sofort aufzuspringen. Erdogan selbst sagt ja, die Deutschen reagieren eben auch so intensiv im Moment, weil Wahlkampf in Deutschland ist. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Da kann sich mancher Politiker auch fragen, ob er nicht letztendlich das gleiche Spiel spielt, nämlich mit lautstarken Worten gegen die Türkei bzw. gegen Herrn Erdogan auch selbst auf Stimmenfang zu gehen. Und dann ist wahrscheinlich dieser Weg nicht unbedingt der vielversprechende. Also ein Angebot an die Bevölkerung, weiterhin intensiv draufschauen und den Leuten, die eben nicht hinter Erdogan stehen, klar machen, wir lassen euch nicht hängen. Wir haben weiter im Auge, was sich in diesem Land bewegt und wir sind auch zu Maßnahmen bereit. Die sollten allerdings dann eher aus dem Kopf als aus dem Bauch kommen.
Attila Karabörklu als Bundesvorsitzender der türkischen Gemeinde in Deutschland. Ich schätze mal, das unterschreiben Sie sofort. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, wenn Sie vielleicht eine kurze Antwort noch geben würden.
Vielleicht ganz kurz, Populismus kann man nicht mit Populismus angehen. Das ist, was gesagt worden ist. Da muss man einen kühlen Kopf bewahren. Und nur ein Punkt auch, wenn es um diese Dritte Reich-Vergleich sich handelt. Die Türkei hat sich selbst aufgebaut. Das ist die Erfolge von Mustafa Kemal Atatürk. Und genau diese Linie muss man auch unterstützen.
Udo Steinbach, der Türkei-Experte und Orientalist. Auch von Ihnen noch ein kurzes Abschlussstatement, ein ganz kurzes. Sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, wir müssen nochmal innehalten, nachdenken und dann tatsächlich ein Stück weit versöhnlicher wieder mit den Menschen, mit den konstruktiv denkenden und handelnden Menschen in der Türkei ins Gespräch kommen?
Ja, ganz gewiss. Also wir sollten wirklich den Ton herunterfahren und uns konkret überlegen, was wir machen. Ich würde, weil ich ja nicht mehr Zeit habe, als zu einem Satz, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn in der Türkei bei den wichtigen Entwicklungen, die anstehen, insbesondere jetzt bei dem Kongress der GHP, dem Gerechtigkeitskongress, wenn sich da auch deutsche und europäische Politiker als Unterstützer sehen ließen.
Wie soll die Bundesregierung dem türkischen Präsidenten begegnen? Das war das Thema heute am Themenabend bei uns bei NDR Info. Wir haben diskutiert mit Attila Karabörklü, dem Bundesvorsitzenden der türkischen Gemeinde in Deutschland, mit Udo Steinbach, ein Orientalist und Türkei-Experte, und Christian Butgereit, dem ARD-Hörfunkkorrespondenten in Istanbul. Die Redaktion der Sendung hatte Petra Lehnert. Das Thema morgen in der Redezeit: vom Schmuddelkind zur Wachstumsbranche. Was ist eigentlich der Reiz von Computerspielen? Sie können wie immer morgen ab 20.30 Uhr anrufen oder sich ab sofort auch im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Vom Schmuddelkind zur Wachstumsbranche. Was ist der Reiz von Computerspielen? Darüber reden wir morgen in der Redezeit. Und ab 20.30 Uhr sind unsere Telefone wieder für Sie geöffnet. Oder das Internet sofort. Das ist ja eigentlich immer offen. ndr.de/redezeit. Mein Name ist Andreas Kuhnt. Wir vom Team der Redezeit wünschen Ihnen noch einen schönen Abend hier mit uns bei NDR Info. Gleich gibt es die Nachrichten. Und danach gibt es Play Jazz. Heute mit Michael Lages. Schönen Abend wünschen wir Ihnen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.